Architekturfunk, der Heinze-Podcast.
Herzlich willkommen zum Heinz Architekturfunk, Episode 194 am 6. November 2025. Diese Episode wird euch präsentiert von Allplan. Mein Name ist Kerstin Kunekat und heute spreche ich mit Dr. Mirjam Rapior. Sie wird auf dem Klimafestival eine Keynote halten. Tickets für das Klimafestival gibt es unter klimafestival.heinze.de. Das Klimafestival findet am 19. und 20. November in der Station in Berlin statt. Wir steigen ein ins Gespräch. Herzlich willkommen im Architekturfunk, Mirjam Rapior. Du bist Betriebswirtin, stellvertretende Bundesvorsitzende des BUND, Bund für Umwelt und Naturschutz für Deutschland e.V. und Mitglied im Rat für nachhaltige Entwicklung und warst Teil der Zukunftskommission Landwirtschaft. Ich erwähne das hier noch, weil ich dazu auch noch gleich eine Frage hätte, wie das gelaufen ist. Wir sprechen heute über den Umgang mit Natur und Flächen, über die Verantwortung in Wirtschaft und Politik und darüber, was daraus auf die Bau- und Planungswelt übertragen werden kann. Du hast an der Universität Hamburg zur unternehmerischen Nachhaltigkeit in globalen Wertschöpfungsketten promoviert. Du warst bis Ende 2024 dort Biodiversitätsmanagerin. Was hat dich an diesem Thema besonders gereizt und wo liegen aus deiner Sicht die größten Widersprüche zwischen Wissen und Handeln?
Das Thema Biodiversität ist ja ein recht neues. Sagen wir es mal so, in den Naturwissenschaften gibt es das natürlich schon ziemlich lang und die Erkenntnisse darüber, aber dass Naturschutz, Biodiversität jetzt auch in andere Bereiche reingeht, das ist jetzt eher ein neueres Phänomen und deswegen reizt mich besonders, wenn man eben noch ziemlich viel sich selber Gedanken machen muss. Auch jetzt mal ein Beispiel Klima, das Klimathema ist auch in vielen Unternehmen schon angekommen, in vielen Organisationen. Man weiß, wie man das steuern kann, man weiß, wie man es messen kann, also über CO2-Äquivalente. Und man weiß ungefähr so, was die Maßnahmen sind, um das Thema in den Griff zu bekommen. Aber das ist eben beim Thema Biodiversität noch anders. Da sind wir noch dabei, auch in der Wissenschaft ist man noch dabei, zu überlegen, was sind denn gute Indikatoren, um das Thema wirklich steuerbar zu machen. Deswegen reizt mich das Thema Biodiversitätsmanagement besonders. Und insgesamt ist es halt so, dass die Erkenntnisse, die wir haben, sehr stark abweichen von unserem Handeln. Also ein Drittel aller Arten sind in Gefahr. Die Biodiversität, die ist richtig auf dem Crashkurs sozusagen. Und 150 Arten verlieren wir pro Tag. Also die Lücke zwischen, oje, wir wissen, wir müssen richtig handeln und dass wir ins Handeln kommen, die ist sehr groß.
Ich finde ja schon erstaunlich, dass wir harte Fakten oder die Faktoren ganz klar benennen müssen, dass das nicht schon reicht zu sagen, wir verlieren täglich so viel und dass das nicht Anreiz genug ist, dafür zu sorgen, dass man nicht weiter verliert. Also ist da vielleicht auch so, man sieht sich da nicht in der Verantwortung als Mensch? Also oder einige argumentieren vielleicht so?
Also ich denke, dass selbst wenn man das Thema als wichtig erachtet, ist halt das Problem, dass die Faktoren, wie man auf die Biodiversität wirkt, sind häufig indirekt. Und dann ist das eben nicht so, dass man jetzt direkt eine gefährdete Art beeinflusst, sondern über die Nutzung von Wasser zum Beispiel dann indirekt eine Art schadet. Und so kommt das eben.
Ja, es geht auch sozusagen auch darum, erstmal herauszufinden, was führt dazu, dass die Biodiversität gefährdet wird.
Genau, also die Frage ist häufig, wie wirke ich oder wie wirkt das die Organisation, das Unternehmen, wie wirkt man denn auf die Biodiversität? Und das herauszufinden im ersten Schritt, das tun gerade, da sind wir gerade dabei, sage ich mal. Da sind viele Organisationen gerade dabei, das erstmal herauszufinden. Also ich habe das Gefühl, dass man sich nie über das Ziel streitet. Alle, wenn ich mich umhorche, alle finden, dass Biodiversität, dass Natur wichtig ist. Alle gehen auch gerne in die Natur. Oder wenn ich mich eben so umhorche, da habe ich nie das Gefühl, dass da ein Widerspruch ist. Aber die Frage, was mache ich jetzt daraus, das ist eben noch ein riesiges Thema.
Du sprichst jetzt vor allen Dingen als BUND. Stellvertretende Vorsitzende, richtig?
Genau.
Und du warst ja auch schon bei der BUND-Jugend auch Vorsitzende. Du bist schon sehr lange wirklich engagiert auch daran, in Umweltfragen und Umweltschutz, ne, vor allen Dingen. Ne? Und du bist auch Mitglied im Rat für nachhaltige Entwicklung, der die Bundesregierung berät. Welche Themen treibst du dort aktuell besonders voran? Also es wird wahrscheinlich auch im großen Biodiversität sein. Aber vielleicht kannst du das noch weiter differenzieren, wenn es sich differenzieren lässt. Und wie lässt sich tatsächlich Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen? Im Moment wirkt es ja jetzt von den großen Nachrichten her so, dass Klimaziele abgeschwächt werden. Also es wirkt nicht nur so, es kommen diese Nachrichten und so weiter. Wie erlebst du das gerade?
Also im Rat für nachhaltige Entwicklung haben wir seit 3 Jahren, seit unserer Ratsperiode, seitdem wir eben vor 3 Jahren angefangen haben, ein Schwerpunktthema zur Frage des Biodiversitätsverlustes. Und diesen Schwerpunkt darf ich mitleiten. Und da haben wir jetzt allerhand erarbeitet. Und jetzt aktuell sind wir an dem Thema Wirtschaft und Natur. Also wie geht das zusammen? Und wir haben uns damit beschäftigt, was die Politik, Politikerinnen, EntscheidungsträgerInnen in politischen Ämtern tun kann, damit sich mehr Unternehmen mit der Frage der Biodiversität auseinandersetzen können. Und da haben wir jetzt gerade also eine Stellungnahme beschlossen und veröffentlicht wird sie noch im November 25.
Werbung. Die Architektur steckt mitten in einem tiefgreifenden Wandel. Ressourcen schonen, neue Städte entwerfen, kreativ bleiben. All das fordert uns heraus. Genau hier treffen sich Nachhaltigkeit und KI. Zwei Treiber, die unser Arbeiten verändern. Wie Allplan uns dabei unterstützt, zeigt der aktuelle Trendreport. Holt ihn euch jetzt kostenlos. Den Link findet ihr in den Shownotes oder auf allplan.com. Werbung Ende. Wie funktioniert die Kommunikation? Was sind die Hebel, dass einem zugehört wird? Ich frage, aus einer Branche kommt, die eben das mal ein bisschen versucht und wenig Gehör findet, wenig Einfluss hat vielleicht auch.
Also wir versuchen auch immer mit dem, was wir sagen, uns genau zu überlegen, okay, wen wollen wir damit erreichen. Also jetzt zum Beispiel mit der Stellungnahme, die wir dann veröffentlichen, es richtet sich an die Ministerien, die Bundesministerien und die Abgeordneten im Bundestag. Wir haben aber auch schon in dieser Arbeitsgruppe vom Rat für nachhaltige Entwicklung eine Stellungnahme zur Frage des Biodiversitätsmanagements ganz spezifisch für Aufsichtsräte geschrieben. Und dann ist wirklich versucht, in die Position dort zu versetzen von Aufsichtsräten und zu überlegen, was können wir dem mit auf den Weg geben. Und ich glaube, da sehr, wenn sich so gut es irgendwie geht, in die Position zu versetzen von den Leuten, die man erreichen möchte, das hilft. Und was wir dann auch immer machen, ist natürlich immer das zu checken mit Praktikerinnen oder so. Mit Aufsichtsräten zum Beispiel haben wir vorher gesprochen. Ne? Trifft das so, dass wie euren Alltag, ist das auch so geschrieben, dass es nicht schlecht rüberkommt? Also da ist auch das Feedback. Man möchte natürlich nicht immer Leuten auf die Füße treten. Wenn man was, denke ich, mit den Positionen erreichen möchte, muss man auch das so schreiben und sprechen, dass nicht sich sofort jemand angegriffen fühlt. Und da immer nochmal so einen Double-Check zu machen mit Leuten, die das eben dann auch umsetzen sollen, das finde ich wichtig.
Du warst ja in der Zukunftskommission Landwirtschaft, habe ich eben gesagt, das ist kurz ZKL. Und das Gremium wurde noch von Angela Merkel ins Leben gerufen nach den Bauernprotesten 2020. Ich habe irgendwo auch gelesen 2019, aber beim BUND auf der Seite stand 2020, glaube ich. Und vertreten waren auch BUND und BUND-Jugend. Und da waren 30 Mitglieder von verschiedenen Interessen, aus verschiedenen Richtungen und Interessen. Das klingt ja wahnsinnig. Und da ist es natürlich auch aus der Baubranche total interessant. Wie bekommt man 30 verschiedene Interessengruppen an einen Tisch und wie bekommt man da Ergebnisse hin? Ihr habt ja einen 10-Punkte-Plan wohl entwickelt oder eine Zukunftsvision.
Ja, also das war tatsächlich gar nicht so einfach, weil du hast es gerade gesagt, da waren ja Proteste im Vorhinein und es haben so ein bisschen beide Seiten auch protestiert. Also auch die Umweltbewegung hat ja eine Landwirtschaftsdemonstration oder eine Demo mit Landwirtschaftsbezug, eben die Wir haben es satt-Demonstration. Und auf der anderen Seite waren die Bauernproteste, das heißt, das Umfeld war schon relativ so aufgeheizt, aufgepeitscht. Und ja, wie haben wir das geschafft? Also es waren eben Vertreter aus Landwirtschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und aus der Umweltseite dabei. Und wir haben uns erstmal gefragt, wo wollen wir eigentlich hin? Was sind so die Ziele? Und das war schon gar nicht so einfach, weil natürlich jeder so ein bisschen seine eigenen Ziele hat. Ein Umweltverband hat vielleicht andere Ziele als jetzt jemand, der einen Landwirtschaftsverband dem vorsitzt. Also das war dann ganz spannend für mich und die andere Jugendvertreterin. Ich war eben die Jugendvertreterin für die Umweltseite und dann gab es noch eine Junglandwirtin, die dabei war. Dann haben die anderen Mitglieder sich zu uns gedreht und gesagt, naja, ihr seid die Zukunft, ihr seid hier die Jüngsten, ihr vertretet die Zukunft von morgen und die Jugendverbände. In welche Richtung soll es denn aus eurer Perspektive gehen? Versucht mal, da einen Kompromiss zu finden. Und man muss auch wissen, die BUND-Jugend und die Landjugend haben jetzt noch nicht so wahnsinnig viele gemeinsame Positionen, um nicht zu sagen eben gar keine. Und das heißt, man ist auch schon, hat auch schon sehr unterschiedliche Positionen. Und das Glück war, dass die Vertreterin von der Landjugend und ich uns wahnsinnig gut persönlich verstanden haben. Und da Stichwort wieder empathisches Sprechen. Also wir hatten so dieses Empathielevel erreicht. Wir mochten oder mögen uns immer noch total und konnten dann wirklich nur über Inhalte sprechen. Es ging nur um darum, wirklich zu gucken, ja, wie kommt man hier auf einen gemeinsamen Zweig? Und wir wollten das auch. Wir wollten auch es schaffen, gemeinsame Ziele zu formulieren. Und es hat natürlich ein bisschen gedauert. Es hat Monate gedauert mit der Verhandlung, weil ich habe dann auch mit unseren Verbänden, mit unseren Leuten gesprochen, mit anderen Jugendverbänden gesprochen im Umweltbereich. Sie hat wiederum mit anderen Junglandwirten, mit anderen Gruppierungen aus der konservativeren Richtung gesprochen. Bis wir dann zusammengefunden haben, vergingen Monate. Aber wir haben das geschafft und da bin ich ganz froh drum.
Ja, Wahnsinn. Also das klingt total gut. Und es war auch so, es gab kein Zeitlimit, sondern man macht es so lange, bis man sich einigt auf einen, das war klar, ein 10-Punkte-Plan sollte rauskommen, so ungefähr.
Es war total ergebnisoffen. Wir waren zum Teil übrigens auch, also wir waren wirklich auch mal an dem Punkt, wo wir gesagt haben, boah, das ist jetzt so zäh und wir sprechen jetzt hier über Weihnachten und dann ist Neujahr und man spricht hier und diskutiert und man kommt noch nicht so richtig zusammen und hat wirklich so ein paar kritische Punkte auch. Aber wir sind einfach hartnäckig geblieben, wir haben uns immer wieder verabredet zum Telefonieren, immer wieder bei den Text geschaut und wirklich jeden einzelnen Punkt so richtig ausdiskutiert und hatten uns auch so richtig Zeit genommen, um zu verstehen, warum forderst du das? Was steckt denn dahinter eigentlich? Um dann zu gucken, okay, ich kann damit so halb mitgehen, ich könnte, wenn du so ein bisschen anders, wenn wir in eine andere Richtung gehen, könnte ich da besser mitgehen. Genau, das heißt, es war total unglaublich, da jetzt 10 Punkte rauskommen oder 200. Am Ende waren es halt 10 Punkte und das hat dann ganz gut gepasst.
Ein Glück war natürlich wahrscheinlich auch, dass aus der Politik der Wunsch kam, eine Kommission zu gründen. Das heißt, ihr musstet nicht um Aufmerksamkeit kämpfen. Aber trotzdem die Frage, wie gelingt es, dass Politik Empfehlungen solcher Kommissionen dann tatsächlich aufgreifen, statt sie eben zur Kenntnis zu nehmen und zu sagen, so, wir haben ja jetzt was getan, wir haben eine Kommission ins Leben gerufen. Also hast du das verfolgt? Was wurde daraus? Ja. Wie wurde das aufgenommen?
Ach, das ist eigentlich total schade, weil das noch nicht so, also man muss ja sagen, das war ja total unerwartet, dass man sich da einigt und auch noch einstimmig. Das hat so eigentlich keiner vorher erwartet. Und dann haben wir 2020 im September der neuen Regierung dann auch diese Stellungnahme übergeben und eben die Empfehlung übergeben. Und das hat uns ja die alte Regierung berufen und die neue Regierung hat sich dann das nicht mehr darauf einigen können, es ist nicht im Koalitionsvertrag gelandet. Und das war auch enttäuschend, weil man sich denkt, naja, nur weil es jetzt die Vorgängerregierung war, die Berufung gemacht hat und so weiter, heißt es ja nicht, dass die Ergebnisse schlecht sind. Und ich finde, da muss man auch mal als Politikerin, Politiker weniger eitel sein und sagen, Mensch, das war eine gute Idee, war zwar nicht meine, sondern von meinem politischen Gegenüber, aber meine Güte, ich übernehme es trotzdem. Und das ist halt leider nicht passiert. Das heißt, wir warten immer noch auf die Umsetzung. Und ich fürchte, wenn das nicht passiert, dann werden die Fronten noch wieder härter.
Du meinst jetzt die Fronten auch unter diesen verschiedenen Interessengruppen innerhalb der Kommission, ja. Ich meine, jetzt ist da die CDU wieder an der Reihe. Das könnte ja nochmal.
Ja, also wir haben ja einen neuen Landwirtschaftsminister und da ist es die Hoffnungsstütze zuletzt. Also es wäre natürlich schön, wenn da Dinge auch umgesetzt werden. Und wir bleiben natürlich dabei. Die Empfehlung der Zukunftskommission Landwirtschaft, die wir eben vor 5 Jahren so vorgestellt haben, die gelten immer noch. Wenn da was übernommen wird und umgesetzt wird, sehr gerne.
Ja. Ist es denn auch üblich, dass man vielleicht einfach nochmal eine ähnliche kleine Kommission einberuft, um das Ganze nochmal anzupassen? Oder nee, wahrscheinlich nicht, ne?
Tatsächlich ist das passiert.
Ah, okay.
Tatsächlich genau so. Also der Özdemir hatte dann die Kommission nochmal berufen. Ich wurde auch berufen, aber habe dann relativ zeitig das Mandat abgegeben, weil ich den Verband sozusagen gewechselt habe vom BUND-Jugend in den BUND. Ich bin ja seit 3 Jahren stellvertretende Vorsitzende und somit eben eine Doppelbesetzung für den BUND da war. Deswegen bin ich persönlich dann nicht mehr dabei gewesen, aber die Diskussion ging weiter. Ich kann dir nicht sagen, ob es dem Prozess gedient hat, weil am Ende war die Sache ja eigentlich rund. Und die Sache war einmal rund und dann nochmal den Sack aufzumachen, zu sagen, jetzt diskutieren wir nochmal eine Runde, das verschiebt ja eigentlich politisches Handeln. Und es hätte das nicht gebraucht. Einfach umsetzen und dann gucken, wie man es umgesetzt bekommt, statt schon wieder den Leuten zu sagen, diskutiert mal nochmal eine Runde. Also ich hätte das nicht gemacht, glaube ich.
Aber interessant, dass es versucht wurde so. Ich wollte noch mal zum Ausgang. Also Ausgang waren diese Proteste. Welche Rolle spielt also auch Protest und sich wehren? Also den Landwirten, die auf die Straße gingen, denen ging es ja eher um ihre wirtschaftliche Lage. Und dann hat die Kommission ja natürlich auch mit eben BUND und so weiter auf die Verantwortung geschaut, die der Umwelt gegenüber eben vorliegt von diesen Betrieben auch, ne?
Ja, also es gab dann ja nochmal 2024 die Demonstrationen wegen dem Agrardieselsubventionen.
Wir erinnern uns alle, das war heftig, ja, es war noch heftiger als 20.
Genau, es hat sich dann auch wieder so Demonstrationen. Ich finde das auch in Ordnung, finde es auch gut, wir leben in einer Demokratie. Wir haben da dieses große Privileg, wenn wir uns so irgendwie, ne, wenn uns was nicht passt, kann man eine Demo anmelden und das öffentlich so kundtun, ohne dass irgendwas ist. Das gehört wieder zu unserer lebendigen Demokratie. Genau, und von daher finde ich das auch gut und richtig, dass wenn man sich für die eigenen Interessen die dann auch laut macht. Und auch wenn es sein muss bei einer Demo.
Ja, und ich finde eben auch, dass es da eine Kommission gab, ist erstmal als echter Erfolg zu verbuchen. Ich würde gerne mal den Bogen zur Architektur oder zur Baubranche versuchen zu schlagen, weil bei der Baubranche ist natürlich auch so, wenn wir jetzt nochmal auch von Biodiversität sprechen und das nochmal zusammenbringen, das ist da ja auch ein Riesenthema. Gerade die Landschaftsarchitektur erlebt diesen Aufwind auch, weil denen wird jetzt plötzlich viel stärker zugehört, weil man feststellt, oh mein Gott, wir brauchen ja unbedingt auch noch Grün in den Städten. Aber natürlich auch in der Architektur ist ja auch so, ne, man ist sich darüber bewusst, wenn man irgendwo Material entnimmt, verändert man den Ort dort. Wenn man es irgendwo hintut oder hinbringt und was baut, verändert man auch dort den Ort. Wie ist deine Berührung bisher mit der Baubranche?
Das ist weniger intensiv als im Bereich Landwirtschaft. So, ich glaube, stärker in einer Industrie oder mit einem politischen Bereich kann man sich nicht engagieren als irgendwie in so einer Kommission vielleicht auch. Und ich habe aber immer mal wieder Berührungspunkte gehabt. Also im Studium noch habe ich als studentische Hilfskraft damals ein Projekt mitbetreut. Da ging es aber spezifisch um Nachhaltigkeit auch in der Baubranche und wie man Nachhaltigkeit auch dort bemisst. Jetzt aktuell beschäftige ich mich auch wieder stärker mit dem Thema Bauen, weil man da einfach auch nicht drum herum kommt, ne? Wenn es um die Frage Flächennutzung geht und dann die Frage, wie nutzen wir jetzt auch in der Stadt all die Fläche, da kommt man nicht drum herum.
Ja, ich denke auch, man hat dann auch wahrscheinlich mit genauso vielen Akteuren zu tun, wie wenn es um Landwirtschaft geht. Und teilweise überschneidet sich das dann auch. Hast du selber auch schon darüber dir Gedanken gemacht, was der größte Hebel im Bausektor ist, um eben, ja, vielleicht auch zum Thema globale Lieferketten sich mehr zu engagieren? Ich habe immer das Gefühl, Architektinnen und Architekten sind da ein bisschen außen vor, da beschäftigen sie sich nicht so sehr damit. Wie, denkst du, kann dieser Berufsstand auch verantwortungsvoller sein?
Also insgesamt einen kurzen Schritt zurück, bevor ich dann ranzoome. Wir müssen uns ja alle mit diesen Themen beschäftigen. Wir brauchen eben die Experten, auch Architekten, Architektinnen, die sich mit dem Thema der Begrünung und mit der Frage, wie man jetzt wohnen und also menschliche Lebensräume mit Lebensräumen für Pflanzen und Tiere, wie man das zusammenbringt. Und da bin ich zum Beispiel total überfragt, weil ich gar keine Expertin in dem Bereich bin. Ich kann nur immer sagen, was also aus einer ökologischen Perspektive oder einer betriebswirtschaftlichen Perspektive bräuchte, aber dann konkrete Planung und das auch dann da zum Beispiel auch tolle Pilotprojekte zu starten. Dafür braucht es natürlich eben auch Architekten. Jetzt immer rangezoomt, die Baubranche hat einen riesen Einfluss und das ganze Thema Bauen und Wohnen ist eine sehr großes auf den verschiedensten Ebenen. Ich meine, wir alle, wenn wir im Alltag, wenn wir viel mehr Natur auch erleben würden, auch in Städten, hätten wir vielleicht eine andere Beziehung zu der Natur, ein anderes Bewusstsein für die Wichtigkeit von der Natur, wenn wir eben mal darüber informiert würden oder es so ganz natürlich wäre, dass wir an Wildblumenwiesen vorbei spazieren zum Beispiel oder dass es Tränken gibt für Wildtiere oder. Es gibt ziemlich viele Beispiele. Wir haben, so finde ich, das wilde Leben, also die Wildnis, Pflanzen und also außer domestizierte Tiere, aber also die Wildtiere und Pflanzen, die nur in der Wildnis vorkommen, die sind total so weggedrängt von unserem menschlichen Umfeld. Und das muss wieder zurückkommen. Nicht nur, weil es für uns irgendwie gut ist, eben der eine Aspekt ist eben, dass wir da ein Bewusstsein für haben, sondern weil die Natur dramatisch zurückgeht und wir von ihr abhängen. Und wir haben das so als so selbstverständlich nehmen wir das jetzt, dass wir sauberes Trinkwasser haben, frische Luft haben, fruchtbare Böden, haben. Also das, darauf bauen wir so auf, aber der Rückgang der Natur ist dramatisch. Und dementsprechend würde ich mich sehr freuen, wenn es auch ein bisschen, ich finde, für mich heißt das Modernes, ne? Modernes Wohnen heißt für mich, dass eben auch Biodiversität dort mit einbezogen wird. Und da, also ich sag mal, in meiner Rolle als Biodiversitätsmanagerin, da waren 200 Liegenschaften, wir haben eben an der Universität Hamburg 200 Liegenschaften, und da habe ich mich dann immer gefragt, wie kann man hier und dort in all diesen Gebäuden noch Lebensräume schaffen? Und wenn du das im Nachhinein tust und überlegst, oh Gott, wo kriege ich jetzt auch noch mit dem Denkmalschutz, muss ich das alles abklären, wo kriege ich hier noch irgendwie Lebensräume rein und da muss das auch noch schön aussehen und so weiter. Das ist im Nachhinein immer viel schwieriger, finde ich, wie wenn jemand vom Fach, der sich mit Ästhetik, ich habe immer das Gefühl, Architekten einfach ein besseres Gefühl jetzt für was irgendwie gut aussehen könnte als ich, damit auseinandersetzt und dann mal ein Konzept für macht und das auch immer mitgedacht wird beim Neubau, dann wäre es total wichtig. Seht ihr, die Totholzhaufen, die ich dann da zusammenstelle, das sieht total daneben aus. Da würde ich mir auch manchmal wünschen, ja, wenn das jemand macht mit irgendwie ästhetischem Sinn und dass das irgendwie dann nach was aussieht, dann erfährt es auch eine größere Akzeptanz. Und was wir halt gerade erfahren, ist, wenn wir sagen, wir brauchen mehr Natur, auch da, wo wir wohnen, dann gucken uns die Leute an und sagen, ja, das sieht ja ungepflegt aus. Sieht ja total aus, wie wenn da mal der Gärtner krank geworden ist. Und das ist halt schade. Also ja, über kreative Formen der Biodiversität in unserem menschlichen Lebensraum, darüber würde ich mich freuen.
Ich habe gerade gedacht, das ist so eine Zeitgeistfrage. Vielleicht ist es ja auch in 20 Jahren so, dass es völlig normal ist und dass man Leute, die mit irgendeinem übergepflegten Kiesweg und Garten, was weiß ich was, völlig schräg anguckt als Menschen von vorgestern.
Ja, also das wäre eigentlich ganz gut. Also das ist, was wir bräuchten aus so einer Perspektive für, was braucht die Biodiversität, was braucht die Natur. Da in die Richtung müsste es gehen, aber ich glaube, da sind die Bretter auch noch dick, ne?
Ja.
Also ich habe das Gefühl, ich sehe immer noch in vielen Dörfern, wenn man da so Haus für Haus mal durchgeht, es sind noch so viele Steingärten, die man sieht. Es gibt noch, auch da, wo ich wohne, es ist eine Wohnanlage mit vielen Menschen, die sich irgendwie darauf einigen müssen, was man macht. Und der kleinste gemeinsame Nenner ist halt immer, naja, man mäht den Rasen 10-mal im Jahr. Also ich glaube, das dauert halt noch.
Es stimmt, ja. Menschen mit wildem Garten, klar, die sind noch so fortschrittlich, dass es dann noch wirkt, als hätten sie es nicht drauf, ihren Garten zu pflegen. Ich habe das eben ein bisschen so verstanden, dass du gesagt hast, ich könnte das dann auch schon gebrauchen, wenn ich über diese Dinge spreche, dass ich einen Gestalter oder eine Gestalterin an der Seite habe. Also sozusagen, du kannst dir schon auch vorstellen, dass die Architektur oder die Leute aus der Architektur und Landschaftsarchitektur sozusagen da auch nochmal in andere Felder auch reinkommen und dass die da eine gute Aufgabe haben.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich habe das, wie gesagt, aus der Erfahrung als Biodiversitätsmanagerin der Uni Hamburg in all diesen Bereichen, also von der Person, die gestaltet, über die Person, die auch pflegt. Es ist gar nicht so einfach, Menschen zu bekommen oder dann auch Gärtnereien zu bekommen, die sagen, na klar, wir gehen da mit einem Mähdrescher sowieso nicht, aber wir lassen uns darauf ein, dass wir das so mähen, dass es ökologisch ist. Und das ist halt ein ganz anderer Ansatz, da statt zu sagen, nee, wir gehen nachher in unserem Dienstplan, wann es uns am besten passt und nicht, wann es den Insekten am besten passt oder den Blumen. Ne? Und das sind natürlich so ein bisschen andere Logiken, in denen man so ist. Und da würde es total helfen, wenn man immer mehr, und es gibt sie ja auch schon, also wir hatten da auch schon, sonst wäre das alles gar nicht möglich gewesen, mit Landschaftsgestaltern zu tun gehabt, auch Menschen, die dann einfach wissen, wie man welche Blumen wo gut noch setzen kann. Wir haben mit dem Denkmalschutz, da sind ja dann auch, ich meine, die Person hatte sogar auch Architektur studiert, ist dann aber eben im Denkmalschutz am Ende gelandet. Die Person hat auch dann gesprochen, naja, wenn man das jetzt neu interpretiert, was damals der Architekt noch wollte, und der wollte ja, ne, also in dem Beispiel, dass der Audimax so und so aussieht und die Fläche darum sollte uniform sein, und die haben dann was vorgeschlagen, und dann war es total wichtig, dass man das diskutiert, was dann aus seinem Verständnis von, was wollte der Architekt vor 80 Jahren, dass man das dann nochmal so diskutiert und er das dann das übersetzt in, ihr müsst das so und so machen, dann ist es nicht nur für die Biodiversität super, sondern dann spricht es auch dem architektonischen Gedanken dahinter.
Also da können wir viel lernen und uns austauschen.
Ja, ich glaube eben gegenseitig. Also ich es auch gelernt habe aus dem Prozess mit der Landwirtschaft, man muss immer voneinander lernen. Also ich habe auch noch total viel zu lernen aus dem Bereich Bauen, Architektur. Also ich glaube, da kann man wirklich nur voneinander lernen.
Ja, ich habe das auch so verstanden, wie du es gesagt hast, aber es ist gut, dass du es nochmal so explizit betonst, weil das denke ich nämlich auch, dass es auch jeder sozusagen mit seiner Rolle da einfach total wichtig ist und das dann ein Gesamtes gut ergeben kann. Eben weil die Partikularinteressen, eben wie du jetzt sagtest, der Architekt vor 80 Jahren, das war einfach eine andere Zeit und ich glaube, es weicht sich insofern auf, im positiven Sinne, dass man eben weiß, ich muss nicht mein eigenes Ziel so durchsetzen, sondern ein gemeinsames Ziel. Ja, dann komme ich zum Ende. Du wirst ja auf dem Klimafestival, ich habe es eben gesagt, nicht ganz vollständig, mit Eva Cimcik und Jurek Brüggen gemeinsam eine Keynote halten im Sinne von, ihr drei gebt, glaube ich, Impulse und dann sprecht ihr miteinander, es wird moderiert. Und die Veranstaltung heißt Die lebenswerte Stadt. Ja, da wird es auch um Biodiversität, Gemeinwohl und soziale und ökologische Stadtentwicklung gehen. Dann freuen wir uns, dich da zu begrüßen, auf jeden Fall. Ich danke dir vielmals auch für das Interview. Miriam Rapior.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
Und das war's für heute. Diese Episode wurde euch präsentiert von Allplan. Das Heinze Klimafestival rückt näher. Am 19. und 20. November findet es in der Station in Berlin statt. Dort wird auch Miriam Rapior zu hören sein. Den Link zum Programm und zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Und wenn ihr zum Klimafestival kommt, lasst uns gerne eine Bewertung da. Habt eine schöne Zeit. Tschüss. Architekturfunk. Das war der Heinze-Podcast Architekturfunk. Redaktion Klaus Fühner und Kerstin Kuhnekatt. Moderation, Produktion und Veröffentlichung Kerstin Kuhnekatt. Berlin 2025.